Wenn du es jetzt mit der Arbeitswelt vergleichst, da sind wir ja schon ein bisschen weiter, ne? Dass zumindest man sich fragt, wie geht's den Mitarbeitern? Sind Stühle, auf denen man sitzt, so gesund? Wie machen wir die Tische? Wie sollten Monitore und so? Guck dir an, auf was 5-jährige Kinder sitzen müssen, was die für Essen bekommen im Ganztag, wie die Ausstattung ist, wie die Toiletten sind. Glaub mir, und das meine ich ja, deshalb heißt das Minderheit ohne Schutz, die Kinder, die angeblich unsere Zukunft sind und das Wichtigste für uns sind, die lassen wir unter Bedingungen den ganzen Tag verbringen, unter denen man eigentlich mit einem guten Betriebsrat oder Personalrat keine Woche verbringen müsste.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk. Und wir beschäftigen, wie ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Thema der Arbeitskultur. Und das betrachten wir heute aus einer ganz spezifischen Perspektive. Nämlich wir starten mal an einer Stelle, an der Menschen noch relativ weit weg sind vom Arbeiten, vermeintlich. Wir starten bei den Kindern, was sie mit dem Arbeiten erstmal vielleicht noch nicht zu tun haben, aber sicherlich zu tun haben werden. Damit hat sich aber ehrlicherweise unter einer ganz anderen Fragestellung jemand im Land beschäftigt, der, ich glaube, ich kann das sagen, im Moment sowas wie der Popstar ist unter den Soziologen. Zumindest das Etikett wird er schon das ein oder andere Mal gehört haben. Also, wenn ich mein LinkedIn-Stream aufmache, wenn ich auf Insta gucke, wenn ich in die Medienlandschaft gucke, dann blinkt ganz oft ein rotes Buch mir entgegen. Und das Buch heißt Kinder, Minderheit ohne Schutz, geschrieben von unter anderem Aladin Elmar Falani. Und genau er sitzt heute hier, also ihr wisst schon, remote im Good Work Audiosalon und wird mit uns darüber reden, wie wir aus der Brille der Arbeitswelt, der Arbeitskultur uns auch unbedingt mal dem Thema der Kinder, der Minderheit ohne Schutz zuwenden müssen. Und wir kommen mindestens noch an einem großen Themengebiet vorbei. Aber jetzt sage ich erstmal, schön, dass du da bist, lieber Aladin. Hier bei Good Work. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich. Hi.
Es gibt eine Frage, die kriegst auch du gestellt, lieber Aladin, nämlich, wie bist du heute? Es ist ja schon ein später Nachmittag, aber wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ich muss kurz nachdenken, es ist schon zu spät. Ich bin heute mit mehreren Videokonferenzen in den Tag gestartet und danach hatte ich Sprechstunde. Also ich bin heute in einen Tag gestartet, der so durcheinander ist. Das ist so ein Tag, an dem man alle Termine reingelegt hat, die sonst nirgendwo unterkamen. Das ist so ein kunterbunt irgendwie Tag. So könnte man es sich vorstellen. So ungefähr fühle ich mich auch.
Okay, gut. Also ich habe das große Glück, heute an diesem kunterbunten Tag dich zu bekommen. Bist du so ein Mensch, der irgendwie strukturiert in den Tag startet oder sagst du, oh, mein Leben ist vielleicht auch gerade im Moment so upside down, dass ich mir solche Schleifen gar nicht leisten kann im Leben?
Ach, was soll ich sagen? Manchmal sind die Tage total voll, manchmal bin ich aber auch unterwegs. Und wenn ich es irgendwie hinbekomme, dann wache ich morgens auf, ein paar Stunden bevor der erste Termin ist. Und das ist eigentlich das Beste für mich. Und dann werden erstmal ein paar Espressi getrunken. Und man startet so ganz entspannt rein. Das ist immer am schönsten. Aber die Realität ist tatsächlich häufig so, dass ich so erst mittags mitbekomme, was es so an Nachrichten heute gibt oder gab. Aber es ist sehr unterschiedlich. Bei mir sind keine 2 Tage in Folge ähnlich, leider.
Ich habe das Buch ja schon erwähnt. Ich habe noch nicht erwähnt, was dein offizieller Titel ist. Du bist Inhaber des Lehrstuhls für Migrations- und Bildungssoziologie und spätestens jetzt wird unseren Hörerinnen und Hörern auch klar sein, welches weitere Thema wir heute sicherlich ansprechen, und zwar an der Technischen Universität in Dortmund. Du bist vom Werdegang her, habe ich gesehen, Wirtschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler, bist dann promoviert in Soziologie und jetzt steht hier sogar noch der Arbeitswissenschaftler dabei. Das ist eine Disziplin der Soziologie, ist das richtig? Arbeitswissenschaft oder ist es komplett eigenständig?
Es ist eher so eigenständig. Man könnte auch sagen, es ist mehr oder weniger interdisziplinär, so als Studiengang. Aber das war ein Diplomstudiengang, der sehr interdisziplinär war und in dem alle möglichen Facetten der Erwerbsarbeit betrachtet wurden. Und ich habe den Schwerpunkt Arbeitssoziologie gemacht.
Ja, na also, dann bist du ja goldrichtig heute hier. Und ich habe es auch schon erwähnt, das Buch Kinder, Minderheiten ohne Schutz, wie lange ist es jetzt draußen?
Ich glaube, es ist jetzt 5 oder 6 Wochen draußen, ja.
Okay. Würdest du sagen, dein Leben hat sich grundlegend verändert?
Nein, grundlegend nicht, aber es ist schon, es ist schon einiges los. Die Resonanz ist, würde ich jetzt sagen, entweder genauso wie bei meinem Buch Das Integrationsparadox, was bisher das erfolgreichste war, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen mehr.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Hast du den Sturm so erwartet auf das Thema, auf das Buch?
Nee, das habe ich jetzt nicht erwartet, weil es kein, ich sag mal, Winner-Thema ist. Es ist ziemlich schwierig, mit so einem Thema überhaupt Öffentlichkeit herzustellen. Wir beschreiben ja auch in dem Buch, warum es so schwer ist, über Kinder Öffentlichkeit herzustellen. Und aber man muss dazu sagen, wir haben uns alle drei und ich jetzt ganz besonders und der Verlag auch wirklich Mühe gegeben. Ne? Also ich war ja schon in den 2 Wochen, bevor das Buch veröffentlicht wurde, schon relativ penetrant darauf hinzuweisen, besonders bei Social Media.
Das, was passiert, ja.
Genau, also alles, was ich in der Hand hatte, alle Hebel, die ich in der Hand habe, habe ich in Bewegung gesetzt, um das so auch hinzubekommen. Aber dass es dann so einen Flow ergeben hat, es ist mittlerweile ein Top-10-Bestseller. Und so, das hätte ich nicht erwartet.
Also hier kommen ja einige Menschen, die ein Buch geschrieben haben, mehrere Bücher. Ich reite da deshalb so ein bisschen drauf rum, weil da ja so ein Widerspruch auch drin ist. Auf der einen Seite dieses fulminante Medienecho und auch die Menschen sind gepackt von dem, was ihr an Befunden dort beschreibt. Also sehr klar, sehr unmissverständlich, auch nicht gerade aufhellen, sagen wir mal so, also aufmunternd. Und gleichzeitig findet das Thema in der politischen Diskussion oder in der politischen Realität so gut wie keinen Niederschlag. Also wir sind jetzt gerade mit der Bundestagswahl durch. Das heißt, wie sehr hat dich das überrascht, dass wir auf der einen Seite sehen, das Thema ist in der Realität ein ganz markantes, die Lebenswirklichkeit der Kinder und auch ihre Perspektive in der Politik überhaupt nicht. Was überwiegt, dein Unverständnis oder dein Unmut?
Also ich muss wirklich sagen, das, was mich überrascht hat, also das, was oder was mich irritiert hat, war, dass es überhaupt so eine große Resonanz erfahren hat. Also ich sage das vielleicht mal ganz kurz. Es gibt keine große Tageszeitung und übrigens auch kaum eine kleinere, die darüber nicht berichtet hat. So eine Zeitung wie die Süddeutsche hat 2-mal darüber berichtet. Also alle, ich will jetzt nicht alles aufzählen, ist Radiosender, es war in mehreren Fernsehsendungen und so weiter. Das hat mich wirklich überrascht. Die Veranstaltung, die Buchvorstellungen dafür waren alle ausverkauft. Das hat mich alles überrascht, dass es im Wahlkampf keine Rolle spielt. Ich meine, ich hätte es mir anders gewünscht, aber dann würde das, was im Buch steht, nicht stimmen. Also wir haben es ja im Buch praktisch beschrieben, warum es politisch so wenig Einfluss hat, weil ja, nicht nur Kinder, sondern auch unter Wählerinnen und Wählern Eltern keine besondere nennenswerte Menge haben. Das ist wirklich auch unter den Wählerinnen und Wählern sind Eltern von minderjährigen Kindern eine echt drastische Minderheit. Nicht nur, weil sie insgesamt wenige sind, sondern weil unter ihnen ziemlich viele nicht wahlberechtigt sind. Das heißt, wenn ich jetzt nur als meinen Job sehen würde, Bundespolitiker zu beraten, würde ich auch sagen, haltet das Thema raus, es sei denn, ihr werdet gefragt. Ne, weil wenn, dann würde das bedeuten, man muss echt was tun und dann würdet ihr tendenziell mehr Leute vergraulen, als dass ihr dadurch irgendwie politisches Kapital ziehen könnt. Das ist ja eben das strukturelle Problem, über das wir dann eben viele auch Kapitel sprechen. Geschrieben haben.
Okay, also das heißt, die Klientel der Wählerschaft trifft das dann im Kern oder geht ein bisschen daran vorbei und trotzdem betrifft es uns ja alle. Ich glaube, wir gehen mal rein und ich habe mir für heute so 2 Räume vorgestellt, dass wir nämlich einmal durchaus in den Problemraum gehen. Der ist wahrscheinlich größer als der Lösungsraum und ich glaube, dass wir das unbedingt brauchen, denn euer Buch beschreibt ja erstmal die Zustände. Mhm. Stichwort Demografie. Wandel. Wie dringend ist der? Ich sag mal 2 Daten und du wirst sofort wissen, worauf ich hinaus will, nämlich der 6. Geburtstag und der 60. Geburtstag. Wie hängen die zusammen? Erzähl's uns.
Also im letzten Jahr, 2024, war der häufigste Geburtstag in Deutschland insgesamt der 60. Das sind die Geburtsjahr, das ist der Geburtsjahrgang 1964. Und es sind doppelt so viele Menschen, etwas mehr als doppelt so viele Menschen 60 geworden wie 6. Mhm. Und noch weniger sind geboren worden letztes Jahr. Und daran sieht man so ein bisschen die Verteilung, die demografische Verteilung. Und die geht einher mit ganz vielen. Aber wenn man das jetzt, darüber brauchen wir jetzt gleich nicht weiter reden, aber damit man das sich klar macht, die Tatsache, dass wir bisher relativ wenige Rentnerinnen und Rentner hatten und relativ wenige Kinder, das nennt man demografische Dividende. Mhm. Das heißt, eine eigentlich aus ökonomischer Sicht perfekte Situation. Ne? Mhm. Wenige Leute, die kosten, ich denke jetzt mal ganz ökonomisch, Rentner und Kinder kosten. Das hatten wir jetzt jahrzehntelang relativ wenig und ziemlich viele Menschen, die im Saft stehen und praktisch für den Erwerbsmarkt zahlen können und anpacken können. Das hatten wir jetzt die letzten Jahrzehnte und das hört jetzt auf. Jetzt nimmt die Anzahl der Kinder leicht ab und die Anzahl der Rentner nimmt enorm zu. Man darf das ruhig sagen, Rentner kosten sogar ein bisschen mehr als Kinder. Das heißt, es ist nicht gleich oben und unten in der demografischen, in der Demografie. Und wir treten gerade aus einer idealen demografischen Situation in eine zunehmend angespannte. Und die ist angespannt ökonomisch. Für den Arbeitsmarkt, Fachkräfte, wir müssen uns klar darüber sein, dass in 10 Jahren der Binnenmarkt, der ökonomische Binnenmarkt hauptsächlich durch die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner geprägt sein wird. Das hatten wir noch nicht. Aber auch der Sozialstaat. Wir haben jetzt schon die Situation, dass ein Viertel des Bundeshaushalts Rentenzuschuss ist und dabei kommt erst noch die ungünstige Situation. Und was ich noch erwähnen möchte, was kaum jemand auf dem Schirm hat, ist, dass wir nicht bei der nächsten, sondern schon ab der übernächsten Bundestagswahl die Situation haben, dass die größte, mit Abstand größte Wählergruppe Rentnerinnen und Rentner sind. Wir haben jetzt schon eine Situation, dass knapp 40% der Wählerinnen und Wähler Rentner sind, im Rentenalter sind. Und das wird sich nochmal steigern. Und das ist etwas, also du merkst, in jedem Bereich ändert sich gerade demografisch einiges. Und die Pointe in unserem Buch ist, wir denken an das Altern und an den oberen Bereich der Demografie. Und die Pointe ist halt, dass Kindheit ein Problem wird in einer alternden Gesellschaft.
Und Kindheit, erstmal, ihr sagt ja der schöne Satz, ich glaube, das ist einer der ersten Sätze, der im Buch fällt. Unsere Gesellschaft ist nicht nur nicht kindgerecht, sondern auch nicht kindergerecht. Ich glaube, den Satz darf man mal ein bisschen erklären. Ja, der kommt so flüssig, perlig daher. Und was meint ihr konkret mit nicht kindgerecht und nicht kindergerecht?
Also, nee, Moment, der Satz ist, die Gesellschaft ist nicht kindergerecht und nicht gerecht zu Kindern.
Nicht gerecht zu Kindern,
genau.
So rum.
Also genau. Kindgerecht ist sowas wie artgerechte Tierhaltung. Mhm. Also wie müsste eine Gesellschaft eigentlich sein, damit Kinder überhaupt in einer vernünftigen Art und Weise stattfinden? Und da ist unsere These, Kinder werden immer stärker an den Rand gedrängt in unserer Gesellschaft. Und gerecht zu Kindern, das meint stärker, was hinterlassen wir ihnen eigentlich? Ist unsere Gesellschaft generationengerecht aufgebaut? So etwas. Ne? Also das ist weder die Gegenwart noch die Zukunft ist so, dass Kinder wirklich mitgedacht werden. Und es spielt auch beides wirklich eine Rolle, weil die Zukunft, das übertreiben wir ja manchmal sogar, dass Kinder unsere Zukunft sind. Aber Kinder, das ist vielleicht die Gruppe, die am stärksten im Hier und Jetzt lebt. Die haben, für die ist Gegenwart alles. Wer Kinder mal beobachtet, der merkt, die denken weder an gestern noch an morgen, sondern die sind gerade im Hier und Jetzt. Und es bringt gar nichts, sich um diese Menschen, die jetzt Kinder sind, in 10 Jahren zu kümmern. Wir nehmen ja auch in dem Buch den Geburtsjahrgang 2007, die also jetzt 18 werden, gucken wir uns an. Und da kann man die Kindheit nicht mehr reparieren. Das ist vorbei. Das kriegt man auch nicht mehr ersetzt. Und deswegen haben wir diese Perspektive, ungerecht zu Kindern und nicht kindergerecht, beides, weil es Gegenwart und Zukunft adressiert.
Mhm. Okay. Ist der Umkehrschluss richtig, dass wir sagen, eine Gesellschaft, die so überaltert, wie das die deutsche Gesellschaft tut, ist sie dann zwangsläufig altersgerecht? Also wenn wir jetzt mal in der Logik bleiben.
Also sie ist noch nicht altersgerecht, aber die meisten sind ja erst 60. Mhm. Das heißt, das, was unsere These wäre, ist, der Schwerpunkt des gesellschaftlichen Interesses verlagert sich mit dem Schwerpunkt des Alters. Mhm. Wir haben zum Beispiel in der Pandemie fast nur an Erwerbstätige gedacht. Wir denken immer, wenn wir intuitiv handeln müssen oder wenn wir Zielkonflikte haben, ne, wir haben zu wenig Geld, wir müssen jetzt entscheiden, wohin tun wir das, da würde ich jetzt sagen, geht es um den Schwerpunkt in der Gesellschaft und der wird sich jetzt in Richtung Rentenalter und dann in Richtung Hochaltrigkeit bewegen. Mhm. Und deshalb, es ist ja noch so, dass die meisten sogenannten Babyboomer noch im Erwerbsalter sind, aber das wird sich verändern. Also ich würde auch sagen, die größten Veränderungen erleben wir so in den nächsten 10 Jahren und in 10 Jahren, weil dann ist wirklich das, was man so als demografische Entwicklung vor Jahrzehnten angefangen hat zu beschreiben, dann hat sich das praktisch vollzogen. Und wir erwähnen ja auch nahezu in jedem Kapitel in dem Buch, dass das eine Intention, also es ist nicht nur die Intention für uns, dass es Kindern besser geht, sondern die Gesellschaft insgesamt. Mhm. Und ein Teil davon ist, dass diese vielen, vielen Menschen, die jetzt in die dritte Lebensphase übergehen und dann irgendwann hochaltrig sein werden, dass die in Würde altern können. Mhm. Und ich finde es wichtig zu betonen, dass wir im Augenblick die Gesellschaft und unsere Systeme, unsere Infrastruktur überhaupt nicht so aufgestellt haben, dass wir mit Altern, mit Hochaltrigkeit von vielen Millionen Menschen ernsthaft, vernünftig und würdevoll, dass das überhaupt gelingen kann. Dafür muss man vieles tun und vieles auch umbauen. Und da gibt es viel auch Synergieeffekte zwischen der Beschäftigung mit der Lage von Kindern und mit der Lage von Hochaltrigen.
Und genau das war nämlich der Punkt, dass wir nämlich nicht so kurz springen und sagen, okay, wir kümmern uns zu wenig um die Kinder, also ist ja der logische Schluss, dass es alles gemacht wird, um den Babyboomer und so weiter es gerecht zu werden. Und das ist natürlich Quatsch, weil wir ja auch Strukturen schaffen, die dann später auch mal möglicherweise oder nicht möglicher tatsächlicherweise für die nachwachsenden Generationen gelten, die dann wieder unter ganz anderen Bedingungen groß werden. Ja, wo also unser System, unser Gesellschaft System ja tatsächlich massiv unter Druck gerät, beziehungsweise so ja einfach sich nicht mehr halten kann. Wir schauen mal genau hin, was passiert denn gerade wirklich? Was erleben die Kinder? Oder nehmen wir mal die von dir zitierte Generation 2007. Ich habe da emotional tatsächlich auch einen starken Bezug zu. Ich selbst habe ja eine Tochter. Wir waren auch, darf man an der Stelle sagen, bei dir in einer Veranstaltung in der Lesung, sie hat sich sogar getraut, eine Frage zu stellen, war eine große Überwindung, weil sie der Jahrgang 2007, du kannst dich erinnern vielleicht. Mhm. Wie tickt dieser Jahrgang? Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, eine kleine Gruppe von Menschen zu beschreiben, sondern als Referenzgruppe daran etwas festzumachen, eine Problematik, Zusammenhänge. Vielleicht magst du mal was aus der Erfahrungswelt an Befunden, was ihr auch empirisch ermittelt habt, teilen.
Und wir haben wirklich 2007 genommen, weil die jetzt volljährig werden. Da kann man also sagen, das ist jetzt vorbei. Was haben wir alles falsch gemacht oder nicht gesehen? Fangen wir damit an, was wir nicht gesehen haben. Und da ist eigentlich die zentrale These, dass die gesellschaftlichen Krisen, die wir alle erleben, die erleben Kinder und Jugendliche viel stärker als wir selbst. Und wenn man sich den 2007er Jahrgang anschaut, dann sieht man, als die in der Grundschule waren vor ungefähr 10 Jahren, als es die sogenannte Flüchtlingskrise gab, da haben die das viel unmittelbarer erlebt als wir Erwachsenen, weil die geflüchteten Kinder ihre Mitschüler wurden. Die haben die Schicksale richtig mitbekommen. Vielleicht wurden die Turnhallen genutzt für die Unterbringung und. Und die haben gleichzeitig mitbekommen, wie Erwachsene anfangen, wirklich polarisiert sich zu streiten, genau zu diesem Thema. Und haben damit übrigens bis heute nicht aufgehört. Das nehme ich jetzt mal so vorweg. Ne? Und die Schulen, auch die Grundschule, in der sie waren richtig unter Druck und sind es bis heute, kann man sagen. Dann kam irgendwann die Pandemie. Ne? Während der Pandemie haben sie, ja, also ich würde sagen, als Teenies so wirklich einschneidende Erlebnisse gehabt, wurden auf Full Stop gesetzt. Und mit nachhaltigen Schäden, worauf wir vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen kommen können. Aber in jedem Fall war das hochproblematisch. Die Pandemiephase, und die endet 2022 so langsam, und dann der Ukraine-Krieg. Wieder Geflüchtete, Inflation, Energiekrise. Wir reden darüber, dass wir den Winter nicht warm überstehen. Und das kriegen diese jungen Leute unmittelbar ab. Und insbesondere die Inflation ist für sie bis heute von hoher Relevanz, weil sie merken, dass von zu Hause ausziehen wird immer schwieriger und so weiter und so fort. Mhm. Und dann fangen wir auch noch an, über Bundeswehr zu sprechen, Aufrüstung, Sondervermögen, Bundeswehr, Wehrpflicht einsetzen. Also alles, was da so passiert ist, lässt sich beschreiben als Ausnahmezustand, der das ganze Aufwachsen geprägt hat. Also wir beschreiben es auch so, der Ausnahmezustand ist für diese Generation der Normalzustand. Spannend ist, dass das junge Leute auch in Ostdeutschland und in Westdeutschland erlebt haben, in Stadt und Land all das erlebt haben. Und im Übrigen, das kann man erkennen bei privilegiert aufgewachsenen jungen Menschen und bei prekär aufgewachsenen jungen Menschen. Das sind also echt starke Gemeinsamkeiten. Das ist schon ein bisschen frustrierend, wenn die großen Gemeinsamkeiten ziemlich negative Dinge sind.
Was sie klammert.
Ja, genau. Und das Spannende ist jetzt, die Perspektive ist nicht, dass es jetzt in Zukunft besser wird. Also das ist nicht das, was die antreibt. Man könnte ja glauben, nach so viel Scheiße, die man erlebt hat, gehen jetzt alle davon aus, es kann nur besser werden. Genau das sehen wir nicht, aber auch insgesamt in der Gesellschaft nicht. Und dieser Jahrgang, der wurde in der IGLU-Studie 2016, Grundschulstudie, untersucht und hat dort die schlechtesten bisher gemessenen Grundschulergebnisse aufgewiesen. Und der wurde in der PISA-Studie 2022, ich nenne immer das Erhebungsjahr, veröffentlicht wurde die PISA-Studie erst 23, aber 22 wurde erhoben. Da war genau der Jahrgang 15 und das waren die schlechtesten PISA-Ergebnisse, die jemals gemessen wurden. Und übrigens auch spannend, dass wir über den PISA-Schock 2001 enorm viel diskutiert
haben.
Wollte
ich gerade sagen, der wurde sehr breit getreten. Den zweiten, wahrscheinlich viel größeren Schock oder hätte ein Schock sein müssen. Ja, das war eine Randnotiz im Vergleich.
Genau. Und wir erklären das damit, dass der 1964er Geburtsjahrgang, die also jetzt 60 sind, das waren die Eltern im Jahr 2001. Das ist also die größte Bevölkerungsgruppe, waren Eltern. Und da musste man drauf reagieren. Heute sind sie eben 60 plus minus und leider auch die meisten noch nicht Großeltern sind, hat man eben diese Schwierigkeit, dass sie dass das Interesse daran, das intuitive Interesse daran, das unmittelbare im unmittelbaren Umfeld nicht so überhaupt nicht stark ausgeprägt ist. Also auf jeden Fall schlechte Bildungsergebnisse. Die Gesundheitsdaten deuten in manchen Bereichen auf Stagnation, körperliche Gesundheit. Und in manchen Bereichen auch Verschlechterungen, mentale Gesundheit. Die Zukunftsperspektiven, die gefühlten Zukunftsperspektiven sehen nicht gut aus. Und die Vergangenheit ist wirklich so, dass diese jungen Menschen aufwachsen in einer Situation, wo nicht nur all diese Krisen so eine große Rolle gespielt haben, die ich gerade aufgezählt habe, sondern sie haben Erwachsene regelmäßig erlebt als überforderte Menschen, als Menschen, die immer seltener Orientierung bieten können, die andauernd sich polarisiert streiten, aus der Rolle fahren. Und sie haben Institutionen erlebt, die nicht funktionieren. Und ich rede jetzt nicht nur über die Deutsche Bahn, sondern es fällt Unterricht so viel aus wie in der Vergangenheit nicht. Es sind strukturelle Probleme an den Schulen. Die Lehrkräfte und Schulen sind in vielen Bereichen überfordert. Und das kriegen die jungen Leute mit. Und das alles haben wir nicht richtig mitbekommen. Also das alles hat uns nicht so richtig interessiert und das ist erstmal erklärungsbedürftig. Wir haben das nicht richtig mitbekommen, es hat nicht keinen Aufschrei gegeben und das ist, finde ich, erstmal ein ganz guter Zugang, sich zu fragen, was läuft eigentlich bei uns gerade schief, dass wir selbst dann, wenn man eigentlich sehen könnte, dass etwas schlecht läuft, überhaupt nicht draufschauen, darüber nicht diskutieren. Weder in den großen Medien noch in den Parteien spielt es eine besondere Rolle. Und das hat wirklich nichts damit zu tun, oh, das ist Ländersache oder Bundesangelegenheit. Ne? Das hätte man auch vor 20 Jahren sagen können. Da war es aber eben genau, da hatten wir eine ganz andere Schwerpunktsetzung gesellschaftlich. Und das ist etwas, was wir eben betonen. Es ist genau, Jugendliche werden zunehmend an den Rand gedrängt. Und sie sind eine Minderheit, die man leicht übersehen kann. Und darauf freue ich mich, das ist die Pointe des Ganzen, das ist kein Naturgesetz. Also eine alternde Gesellschaft kann ganz toll sein für Kinder und Jugendliche, aber man muss sich konzentrieren. Ich will es mal so formulieren, wenn man sich einfach gehen lässt, dann wird eine alternde Gesellschaft zunehmend auf Altern gucken und immer weniger auf Kindheit.
Und an der Stelle ist es wieder Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V. Versicherung. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und das spürt man, wenn man das Unternehmen nur betritt, wenn man mit Menschen in den Austausch tritt, die dort beschäftigt sind. Denn Unternehmenskultur ist dort nicht nur etwas, was auf Kaffeetassen steht oder an Wänden steht, sondern wirklich gelebt wird. Aktuell sind knapp 17.000 Mitarbeitende beschäftigt bei der R&V-Versicherung und aus Sicht des Unternehmens können das noch gerne ein paar mehr Menschen werden. Denn es sind einige Stellen vakant in dem Unternehmen, unter anderem auch noch ein paar Ausbildungsplätze. Also schaut euch gerne rum, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer neuen oder einer ersten Arbeitsstelle seid. Und ja, was kann man sagen über R&V als Arbeitgeber? Da winken eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen, die euch das Arbeiten bestimmt sehr angenehm gestalten. So habt ihr dort natürlich die Möglichkeit, flexibel auch von zu Hause zu arbeiten. Es gibt 14 Monatsgehälter und es gibt ein Jobticket, die Möglichkeit, Jobrad zu nutzen, ganz viele verschiedene Angebote zur persönlichen, beruflichen Weiterbildung, also rundum ein ganzer bunter Blumenstrauß. Wenn das spannend klingt für euch, schaut euch gerne um auf jobs.ruv.de. Der Hinweis steht auch nochmal in den Shownotes. Heute wünsche ich euch viel Erfolg und wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald Mitarbeitender, Mitarbeitende der R&V. Gibt es ein positives Beispiel, auch im internationalen Vergleich? Das ist ja jetzt erstmal so diese Entwicklung hin, dass wir altern. Das ist ja als Gesellschaft altern, das ist ja kein Einzelfänomen. Ich guck mal rüber über einen großen Teich nach Osten, nach Japan. Wie wird das dort gehandelt? Also wie geht man dort mit dieser Alterung um? Weil ich glaube, die Japaner sind uns ja da im was rein den Demografiewandel betrifft, sogar noch ein Stückchen voraus. Also ich glaube, die sind ja noch stärker am Altern als wir, als die Gesellschaft.
Das stimmt, was Alterung angeht, die ist dort stärker ausgeprägt, aber nur deshalb, weil sie kaum Migration haben. Also nicht aufgrund Lebenserwartung oder Geburt oder sowas, Geburtsdaten. Und man muss sagen, dass in Japan bezogen auf die Situation von Kindern und Jugendlichen auch nicht alles wunderbar aussieht. Also bei den Studien schneiden sie ein bisschen besser ab, bei den Kompetenzstudien. Mhm. Aber auch in anderen Bereichen sieht man, es wird dort schwieriger. Das, was die in Japan aber ausgeprägt machen, ist sich auf Altern einstellen. Also da gibt es eine umfassende Entwicklung hin zu einer Veränderung der Versorgung für alte Menschen. Das würde ich jetzt sagen, ist bei uns echt ein Problem, dass ich sagen würde, wir haben uns noch nicht richtig auf Altern eingestellt und wir vernachlässigen Kinder.
Und also in beide Richtungen. In beide,
genau, in beide Richtungen.
Genau, das ist der Punkt. Ich habe ich habe es auf LinkedIn mal geschrieben, wir beschäftigen uns erst mit einer Generation, wenn sie einen Buchstaben trägt und Scherereien bei der Arbeit macht. Ja, also so diese Apostrophieren auf die. Und das ist ja in der Tat auch vielleicht ein Punkt, dass man sagt, wir nehmen etwas erst dann in den Fokus, wenn wir gar nicht mehr entweichen können. Also das ist ja im Prinzip in der Politik, ich gehe dahin, wo die Brände am stärksten lodern, nicht wo sie vielleicht irgendwann mal die größten Schäden verursachen, sondern wo es gerade besonders stark flackert. Was wäre ein Argument zu sagen, ich glaube, du hast irgendwo auch mal gesagt, wenn ich irgendwo einen Euro investieren sollte, dann würde ich ihn so früh wie möglich investieren. Also sprich ganz am Anfang der Kette. Schauen wir ruhig mal durch die Arbeitsbrille drauf. Und vielleicht auch, klingt jetzt ein bisschen hart nach dem, was du gesagt hast, mit einer nüchtern ökonomischen Brille, warum den ersten Euro oder den Euro so früh wie möglich investieren?
Also das könnte man jetzt aus verschiedenen Perspektiven machen. Wir fangen mal kurz mit der ökonomischen an. James Heckman, ein Ökonom, der auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, hat daraus mal ein Modell gerechnet und festgestellt, dass wenn man sich entscheiden müsste, wo man einen Euro investiert, und zwar nur im Hinblick auf die Rendite, die zu erwarten ist, dann ist es am besten bei Kindern bis zum Grundschulalter. Je früher, desto besser, aber bis zum Grundschulalter kommt er zu dem Ergebnis, dass sich die Rendite, also Return on Investment, dass sich das besser entwickelt als eine Investition auf dem Kapitalmarkt. Also dass es sozusagen die beste Investition ist, Und später ist es immer noch eine positive Investition, aber nicht unbedingt die aller, aus ökonomischen Gründen, allerbeste. Aber man kann sehen, dass das so eine richtige Kurve ist. Je früher, desto besser. Und dann später gibt es dann so einen Sättigungseffekt. Aber es lohnt sich erstmal immer, nur damit man jetzt nicht auf die falsche Idee kommt, bei Älteren oder Alten zu investieren in Bildung oder in Gesundheit, wäre nicht gut. Aber da man muss halt erkennen, je kompetenter die sind, desto mehr können sie nachher zur Gesellschaft beitragen. Je gesünder sie sind, desto weniger kosten sie. Je besser sie versorgt wurden und ausgebildet wurden, desto geringer sind die Kosten für abweichendes Verhalten, Kriminalität und so weiter und so fort. Ne? Wenn man das alles berücksichtigt, stellt man fest einfach, dass es, je früher man investiert in Menschen, desto besser. Das kann man entwicklungspsychologisch auch einigermaßen herleiten, ne? Das aus der Perspektive. Und wenn wir jetzt über Arbeitsmarkt im engeren Sinne sprechen, ist es auch so, dass wenn wir überlegen, wie wir eigentlich die Alterung abfedern wollen, nämlich durch einer stärkeren Orientierung an weniger Erwerbspersonen, dann schaffen wir das auch nur, indem wir die Müttererwerbsquote steigern. Und das ist nicht darstellbar ohne bessere und verlässlichere Kitas und Grundschulen aufzustellen. Also auch da der Fachkräftemangel und die Erhöhung der Erwerbspersonen oder des Anteils der Erwerbspersonen und auf den Punkt gebracht der Müttererwerbsquote ist gewissermaßen eine Notwendigkeit, wenn man es hinbekommen will, dass wir es schaffen, 15 Millionen Menschen relativ zeitgleich würdevoll altern zu lassen, ne? Mhm. Und so viele Hochaltrige irgendwann auf einmal zu haben, dann müssen wir alle stärker, also die wenigeren menschlichen Ressourcen stärker bündeln. Und das ist jetzt etwas, wenn ich das mal ganz kurz auf den Punkt bringen darf, das würde also bedeuten, wenn das stimmt, was ich sage, wenn wir also mit weniger Menschen anpacken müssen, das heißt, die Müttererwerbsquote muss steigen. Das heißt, der Regelfall ist, dass Kinder sehr früh und sehr lange in Institutionen sind. Das heißt, dass die Kinder jetzt schon nicht, aber in Zukunft erst recht nicht freiwillig dort sein werden, sondern wir als Gesellschaft sind davon abhängig, dass sie dort sehr früh mit 2 Jahren und sehr lange von morgens bis späten Nachmittag oder bis zum Nachmittag sein werden. Und so müssten dann jetzt die Institutionen auch sein, im Wissen, dass sie dann nicht freiwillig sind. Dass wir nicht sagen können, wenn das Kind sagt, aber ich habe keine Lust, in die Ganztagsschule oder in die Kita zu gehen, da können wir, also wir als Gesellschaft werden so aufgestellt sein, dass das klar ist, das ist nicht freiwillig und so müssen die Institutionen dann aussehen und ausgestattet sein, unter der Voraussetzung, die Kinder verbringen dort mehr Zeit als zu Hause. Das ist jetzt schon so. Mhm. Im Grundschulalter ist das jetzt schon so. Und sie sind dort nicht vollends freiwillig bis zum Nachmittag. Mhm. Und so toll müssen wir das machen, dass das trotzdem für die Kinder, dass sie das gar nicht merken. Das ist sozusagen, also weil alles, was ich gerade beschrieben habe, wie wir das Altern würdevoll machen, wie wir den Arbeitsmarkt und den Wohlstand erhalten können, hängt davon ab, dass Kinder sehr lange in Kitas und Grundschulen sein sollen, müssen.
Das ist ein gigantischer Hebel. Plus, und da kommen wir ja gleich noch zum Gigathema, der da ja unbedingt auch mit reinspielt, nämlich das große Thema Migration, können wir ja davon gar nicht entkoppeln. Kommen wir da mal hin. Wie sieht das denn ganz konkret aus? Du beschreibst ja ein Phänomen, das, ich glaube, der Begriff stammt nicht von dir, aber du benutzt ihn sehr häufig, der Superdiversität. Also ich fand das ganz interessant, also unbedingte Leseempfehlung, wir können jetzt auch nicht auf alle Aspekte eingehen, aber dass du sagst, wie sieht das denn aus, wenn ich so viele Stunden am Tag in einer Einrichtung verbringe, die darauf nicht ausgerichtet ist. Also es soll jetzt nicht darum gehen, irgendwelche Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, zu bashen oder denen nachzuweisen, wo die Versäumnisse haben, sondern einfach zu sagen, wie sind denn diese Institutionen darauf eingestellt, auf die Realität, die auf sie einprasselt? Denn wir haben so etwas, jetzt kommt das Wort, wie Superdiversität. Also das kommt ja auch noch damit rein. Magst du das für uns mal beschreiben vielleicht, was Superdiversität ist und das, was das mit diesen Einrichtungen zu tun hat.
Gerne. Also es ist ein Konzept, das ist nicht mein Begriff, von Steven Wörterbeck geprägt. Ich gehe jetzt mal nicht drauf ein, wann man davon spricht und auch nicht darauf, dass wir eine ganz spezielle Entwicklung haben. Das kann man ja gerne nachlesen. Also wir haben wirklich eine demografische Entwicklung, auch in dieser Hinsicht, die uns eigentlich nicht mehr vergleichbar macht mit anderen Ländern. Aber entscheidend ist, was am Ende dabei rauskommt, was ich Superdiversität nenne, ist, dass man, wenn man sich anschaut, bei den unter Fünfjährigen haben wir wesentlich mehr als 40%, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Bei den Rentnerinnen und Rentnern haben wir gerade mal 14%. Da sieht man schon dieses Ungleichgewicht. Die vielen Rentner haben einen geringen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund und die wenigen Kinder haben einen enorm hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund. Und jetzt kommt noch ein zweiter Faktor. Diese Kinder mit Migrationshintergrund kommen aus viel mehr Ländern als die Rentnerinnen und Rentner mit Migrationshintergrund. Das heißt, es sind anteilig immer mehr Kinder aus immer mehr Ländern. Und manche sind hier geboren, andere sind nicht hier geboren. Wenn wir die dritte und vierte Generation noch dazu rechnen würden, kämen wir bestimmt schon auf 50%. Lässt sich gar nicht so einfach statistisch ermitteln. Aber in jedem Fall, das alles zusammen bedeutet dann, dafür machen wir mal ein paar Beispiele, dass in einer Kita-Gruppe oder in einer, nehmen wir mal eine Grundschulklasse, dass von den 25 Kindern, die da drin sind, im Idealfall, also die Mehrheit einen solchen Migrationshintergrund hat. Aber der Begriff Migrationshintergrund ist irreführend. Die gesamte Diversität lässt sich am besten wirklich fokussieren und differenzieren, wenn man alles aufzählt. In einem Klassenraum sprechen die Kinder 12 Sprachen zum Beispiel oder und haben 6, 7, 8, 9 verschiedene Religionszugehörigkeiten. Manche sind deutsche Staatsbürger, andere nicht. Manche Kinder sprechen Deutsch als dritte oder vierte Sprache, andere können nur Deutsch. Das heißt, es ist einfach eine so große Heterogenität der Herkunft, der Ausgangslage der Kinder, dass man sagen muss, unsere Schulen, egal ob Grundschule oder weiterführende Schule und auch Kitas, waren nie gut eingestellt auf heterogene Lebensverhältnisse, auf Heterogenität insgesamt. Aber das, was jetzt passiert ist, ist, dass wir nicht besser geworden sind, aber die Heterogenität zugenommen hat. Und das führt dazu, dass unser System wirklich unter Druck gerät. Das heißt, wir sind in etwas nicht gut, was die Zukunft bedeutet. So könnte man das vielleicht mal abstrahiert formulieren. Und das lässt sich auch nicht mehr irgendwie umkehren oder so. Und das ist natürlich eine krasse Sache. Und der Begriff Superdiversität ermöglicht dann auch so einen Perspektivwechsel, weil Migrationshintergrund, da denken Leute direkt an falsche Dinge. Wenn ich sage, in einer Klasse werden 12 Sprachen gesprochen, dann stellen wir uns doch einfach mal vor, es kommt jetzt ein neues Kind nach Deutschland und es kommt in diese Klasse. Und das Einzige, was das Kind erlebt von Deutschland, ist diese Klasse. In der Klasse werden 12 Sprachen gesprochen. Wir haben eine überforderte Grundschulklassenlehrerin und es gibt 8 Religionsgruppen in der Klasse. Und wenn der Unterricht vorbei ist und der Ganztag vorbei ist, geht es zurück nach Hause und dort erlebt es auch nicht so viel von Deutschland. Also von Deutschland im soziokulturellen Sinne. Und so reden wir nicht darüber. Also aus der Perspektive, was das eigentlich bedeutet aus der Erfahrungswelt von Kindern. Du hast von deiner Tochter erzählt, die hat auch einfach Erfahrung gemacht, die damals schon zu ihrer Kindheit viel, viel krasser waren, was Diversität angeht, als deine eigenen.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Genau, und das wird jetzt in den jüngeren Jahrgängen noch stärker. Das ist wirklich man kann fast sagen, eine exponentielle Entwicklung. Und die Art und Weise, wie wir über Migration sprechen, wird dem überhaupt nicht gerecht. Das hat kaum Schnittpunkte zu unserer Zukunft, also zu diesen jungen Leuten. Und das, während wir so viel über Migration sprechen, also politisch reden wir mehr über Migration, als ich als Migrationsforscher über Migration spreche. Aber wie wir darüber sprechen, das hat wenig Berührungspunkte, also weder mit dem Forschungsstand, aber das ist auch nicht so wichtig. Politik muss nicht immer sich an der Forschung orientieren.
Aber an der Realität und an der Erlebniswirklichkeit der Menschen, die wirklich hautnah dran sind.
Das meine ich, genau. Ja. Und das ist es auch nicht. Also und auch nicht an der Realität, wie es die Lehrkräfte erleben. Weil das ist ja nicht, dass die Lehrkräfte irgendwas falsch machen. Sie wurden dazu nicht ausgebildet. Werden sie übrigens bis heute noch nicht so richtig. Sie sind nicht ausgestattet so, dass sie das anständig machen könnten. Und sie Und jetzt komme ich zu einer Grundsatzkritik. Wir haben alles auf Ganztag gemacht und die Kinder gehen immer früher in die Bildungsinstitutionen und so weiter. Und wir haben also die Zeit in den Bildungsinstitutionen, Kita und Grundschule und auch weiterführende Schule, die Zeit haben wir ausgedehnt. Aber wir haben nicht den Auftrag ausgedehnt. Ne? Das heißt, wir sagen zwar immer, ach, das soll die Schule erledigen. Dann ist aber die typische Reaktion, dass die Schule sagt, nein, wir können doch nicht alles machen.
Und wir sind doch nicht für alles zuständig. Wir können nicht Surrogat für sämtliche, für Verein, für Vernachlässigung, durch was auch immer sein. Ja, wir sind ja nicht hier die Verwahrstation für Kinder, die sonst irgendwie nicht richtig beaufsichtigt und weiterentwickelt werden. Jetzt könnte man ja mal die These in den Raum stellen, wenn das so schwierig ist. Ich glaube da tatsächlich und auch den Daten jedes Wort und sehe ja auch, was sich tut in der Gesellschaft. Ist das vielleicht doch sowas wie ein Bootcamp für Diversitätstraining für unsere Kids? Also das heißt, lernen die durch diesen Schmerz, durch das schwierige System besonders gut mit Diversität auch umzugehen, auch sich in diesem mangelhaften System irgendwie weiterzuentwickeln. Was ist da deine vielleicht auch hoffnungsfrohe Perspektive? Das soll jetzt nicht die Institution entlasten, sondern einfach, um vielleicht auch einen anderen Blick drauf zu werfen.
Ja, also das ist gut, dass du das sagst, weil es ist echt ein durchwachsenes Bild.
Wenn es jetzt das darum geht, freundlich ausgedrückt.
Ja, fangen wir mit dem Positiven an. Also der Umgang und die Perspektive auf Diversität, und zwar egal welche, sexuelle Diversität und kulturelle und so weiter, die ist sehr gut. Also die ist sehr stark ausgeprägt. Das ist die weltoffenste Generation, die wir haben. Das hat sich also nicht verändert, dass je jünger man guckt, umso weltoffener und so weiter sind die Menschen. Aber wenn man zum Beispiel sich die letzten Jugendstudien anschaut, sieht man, dass die Skepsis, ob wir noch mehr Migration aushalten, die ist groß. Die ist auch nicht kleiner als bei Älteren. Und spannend ist, das ist ein Hinweis für eine große Krisensituation, die Jugendlichen mit Migrationshintergrund und die ohne Migrationshintergrund antworten gleich. Weil aus deren Erfahrungswelt, hatte ich ja gerade gesagt, durch den Syrienkrieg und die vielen Menschen, die gekommen sind, und durch den Ukraine-Krieg und die vielen Menschen, die gekommen sind, haben die schon erlebt, das sind coole Leute und das ist alles toll und so weiter, aber die haben auch erlebt, irgendwie, es funktioniert nichts mehr. Und da ist es einfach alles, die Infrastruktur ist überlastet. Wenn man nämlich fragt, liegt es an der Infrastruktur oder liegt es an den Migrantinnen und Migranten, dann kriegt man wieder andere Antworten. Aber wenn man einfach nur fragt, dann erkennen die viel mehr auch als die Erwachsenen, dass die Systeme überlastet sind. Also das heißt, der Umgang mit Diversität, die Akzeptanz und die Wertschätzung von Diversität wird immer stärker ausgeprägt. Aber die Problemwahrnehmung ist realistischer und klarer als bei allen anderen. Die haben also nicht Angst vor etwas, was sie nicht kennen oder was sie noch nicht erlebt haben, sondern die haben erlebt, dass das echt so nicht so einfach funktioniert. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass die Diskussionen der Erwachsenen sich bei den jungen Leuten auch widerspiegeln. Ne? Also wir werden uns daran gewöhnen, dass die AfD eine der stärksten Parteien auch bei jungen Leuten werden wird, sich darin etabliert. In Ostdeutschland ist es die stärkste Partei. Und ja, interessanterweise ist in Westdeutschland die Linke jetzt die stärkste Partei. Mhm. Und da sieht man so den Kontrast, wenn man nur Mädchen und junge Frauen, dann schränkt sich das auch in Ostdeutschland ein. Mhm. Jungs sind in Ost und West deutlich konservativer und etwas mehr rechts als Mädchen. Und das ist im Übrigen auch das Einzige, was ich wirklich problematisieren würde, sind Ost-West-Unterschiede und Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen. Die Einstellungen von jungen Mädchen werden tendenziell immer liberaler und die von jungen Männern werden etwas konservativer, und dadurch geht die Schere so auseinander zwischen jungen Männern und jungen Frauen. Und in manchen Studien ist sogar erkennbar, dass die Einstellungsunterschiede zwischen jungen Männern und jungen Frauen größer sind als zwischen alten Männern und alten Frauen. Das heißt, da geht die Schere auseinander. Das ist etwas, was man weiter beobachten muss. Ist aber im Übrigen in allen Ländern so, wo sich Frauen emanzipiert haben. Am allerschlimmsten übrigens in Südkorea.
Okay, auch nochmal interessant. So die letzten Minuten. Was müssen wir lösungsorientiert tun, gerade mit Blick auf die Arbeitswelt? Wir sind heute sehr stark mit gesellschaftlicher Perspektive unterwegs, finde ich aber auch, ja, liegt bei dem Thema nahe. Ich finde, die Querbezüge zu unserer Arbeitsrealität sind ja absolut auf der Hand liegend. Wenn wir lösungsorientiert draufschauen, also einen kleinen Vorstoß habe ich schon mal gewagt, ja, mit meiner These, dass vielleicht eine gewisse Diversitätskompetenz sich da herausbildet. Da hast du so, ich würde mal sagen, mir so einen halben Haken für gegeben, so nach dem Motto, es ist ein natürlicherer Umgang. Also das heißt, was wir jetzt erleben in der Arbeitsrealität, in den Organisationen, in den Unternehmen, ist ja, wenn wir ehrlich sind, noch ein bisschen unbeholfen. Ja, wir brauchen noch in Anführungszeichen Krücken, um überhaupt da ein entspanntes Verhältnis zu bekommen, was leider jetzt ja wieder zurückgedrängt wird. Was noch? Was ist mit dem Stichwort, ich gebe dir mal das Wort Partizipation, Beteiligung, weil das siehst du ja auch als Schlüssel, dass Kinder sich einklingen, dass sie vielleicht auch schneller dahin geführt werden, sich in Diskurse einzubringen. Das könnte ja auch ein Skill sein, der in der Arbeitsrealität unmittelbar eingebracht werden kann. Wie schaust du da drauf?
Ja, total. Also ich mache es mal da, wo es am kompliziertesten ist. Also wir würden wirklich jetzt Kita und Grundschule sagen, die Kinder verbringen dort jetzt schon mehr Zeit als zu Hause und in Zukunft viel mehr Zeit als zu Hause. Wir werden ja ab nächsten Jahr einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule haben. Und dann ist es so, dass das ein Lebensort wird für die Kinder. Eigentlich ist das ja jetzt schon. Und den müssen sie dann mitgestalten können. Das ist was anderes als bei uns. Wir waren wahrscheinlich, du auch wie ich, 13 Uhr zu Hause oder woanders.
Spätestens.
Spätestens, genau.
Und warme Mahlzeit auf dem Tisch.
Ja. So ist es. Und danach wieder raus und frei irgendwas machen.
Genau.
Und in der Situation ist es erträglich, wenn die Schule so ein fremdbestimmter Ort ist. Aber das geht nicht mehr, wenn man dort mehr Zeit verbringt als überall sonst. Also nicht nur bei seinen Eltern verbringt man weniger Zeit, sondern ja auch, weiß nicht, im Freilauf draußen und so. Ne? Egal wo, würde man zu dem Ergebnis kommen, dass durchschnittlich Kinder im Grundschulalter weniger Zeit außerhalb der Schule irgendwo verbringen als in der Schule. Und also Wachzeit. Und das führt dazu, dass sie diesen Ort aktiv mitgestalten können. Also ich meine, das ist wirklich ganz starke Partizipationsrechte. Jeder Umbau am Gebäude, jede Erweiterung des Grundstücks, jede Veränderung der Pausenzeiten oder sonst was muss unter Beteiligungsrecht, also unter starken Beteiligungsrechten der Kinder und Jugendlichen geschehen. Es muss ein Ort sein, an dem Kinder jedes Jahr mindestens gefragt werden, ob sie irgendwo Angst haben. Also angstfrei muss er sein. Das ist ziemlich spannend, dass wenn in unseren Studien, die beschreiben wir auch in dem Buch, sieht man, dass Kinder Angst haben und sagen es aber keinem, und zwar andauernd.
Und in der Arbeitswelt, wir reden permanent über Psychological Safety, ja, über psychologische Sicherheit. Es ist so spannend, wie die Phänomene sich gleichen. Und auch da wieder, also ohne dazu utilitaristisch zu werden, aber auch das wieder, würde ich das doch schon sehr früh, nicht nur aus der Not heraus, sondern auch mit einer Perspektive nach vorne sehr früh den Menschen vermitteln, die Möglichkeit einräumen, sich einzubringen, ihre Kompetenzen im Umgang mit Diversität. Würde ich das fördern, ja, wertschätzen, würde ich ja eine Riesenressource auch bei den Menschen anlegen, bei den jungen Menschen, die dann auch damit mit dieser Erfahrung in die Arbeitswelt reinkommen.
Genau so ist es. Aber es ist, also wo du das jetzt sagst, ich würde sagen, es ist noch viel schlimmer, als du jetzt sagst. Denn wenn du es jetzt mit der Arbeitswelt vergleichst, da sind wir ja schon ein bisschen weiter. Ne? Dass zumindest man sich fragt, wie geht es den Mitarbeitern? Sind Stühle, auf denen man sitzt, so gesund? Wie machen wir die Tische? Wie sollten Monitore und so? Guck dir an, auf was fünfjährige Kinder sitzen müssen, was sie für Essen bekommen im Ganztag, wie die Ausstattung ist, wie die Toiletten sind. Glaub mir, und das meine ich ja, deshalb heißt das Minderheit ohne Schutz, die Kinder, die angeblich unsere Zukunft sind und das Wichtigste für uns sind, die lassen wir unter Bedingungen den ganzen Tag verbringen, unter denen man eigentlich mit einem guten Betriebsrat oder Personalrat keine Woche verbringen müsste. Und unseren Kindern muten wir das zu. Und dann sollen sie irgendwann, wenn sie in die Arbeitswelt gehen, auf einmal alles
explodieren
Mögliche können. Genau. Und das ist etwas, also Partizipationsrechte total wichtig. Und um nochmal deutlich zu machen, wie sehr das mit der Arbeitswelt zusammenhängt, also Müttererwerbsquote, warum die nicht steigt, liegt an mehreren Gründen. Einer der allerstärksten ist, dass Mütter ein schlechtes Gewissen haben, weil gerade Mütter, stärker als Väter, gehen dann stark wieder in die Erwerbsarbeit, wenn sie mit gutem Gewissen und mit der Sicherheit, dass die Kinder sagen, dass sie gerne in die Kita gehen und gerne in den Ganztag gehen und übrigens Kita und Ganztags Grundschule auch zuverlässig aufhaben, ist ja auch nochmal ein Problem. Ne?
Genau.
Dann schafft man es, die Erwerbsbeteiligung von diesen vielen gut qualifizierten Frauen auch voll auszuschöpfen. Mhm. Das ist also wirklich etwas, das im Übrigen der Sachverständigenrat für Wirtschaft, die sogenannten Wirtschaftsweisen, so haben wir sie ja früher genannt, die sagen, das ist einer der Hauptknackpunkte, frühkindliche Betreuung und also bei Kindern und Kleinkindern die Betreuung, dass das zentral ist fürs Wirtschaftswachstum.
Die Kita-Pflegekraft oder Kita-Mitarbeiterin würde sagen, ich würde ja gern Vollzeit arbeiten, wenn ich für mein Kind wieder Betreuung hätte. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Also das heißt, das ist ein großer Hebel, Vereinbarkeit. Da haben wir hier auch schon ein paar Gespräche zu gehabt, unbedingt. Ich würde ganz zum Schluss, ich weiß, deine Zeit ist knapp bemessen, aber noch einen Punkt, der... vielleicht passt das auch in den Tonus dieses Gesprächs oder in den Sound dieses Gesprächs, was mich emotional sehr berührt hat, dass du sagst, ihr habt die Kinder gefragt, gibt es diese Person in deiner Schule, irgendeine, für die du wichtig bist? Vielleicht magst du das noch kurz mal ausführen.
Ja, es gibt viele Fragen. Im Übrigen sind das Sachen, die Peter Strohmeier, ja, einer meiner Co-Autoren, gemacht hat. Vielleicht interessant zu wissen für die Zuhörer. Er ist schon Mitte, Ende 70, ist jetzt im 51. Jahr Kindheitsforschung. Also er forscht länger zu Kindern und Familien, als ich lebe. Mhm. Und er hat im Übrigen zu den Babyboomern, die jetzt in Rente gehen, geforscht, als sie noch Kinder waren. Also nur damit man weiß, mit was für einem coolen Typen.
Mit wem wir es zu tun haben. Ja,
ja, mit was für einem coolen Typen, der so lange durchgehend zur Kindheit geforscht hat. Ne? Das ist echt ein Geschenk gewesen, mit ihm sowas schreiben zu können. Wir haben schon mal ein Buch geschrieben, schon wieder 10 Jahre her. Und macht das schon länger. Also damit man so eine Perspektive bekommt, dass so ein alter Wissenschaftler dahin tendiert hat, komplett auf Befragung von Kindern zu setzen, und zwar echt jungen Kindern. Und eine der wichtigsten Fragen, nicht weil wir das sagen, sondern weil alle anderen Dinge davon abhängen, ne? weil alle anderen interessanten Korrelationen davon abhängen, ist, und er macht das zum Beispiel bei Drittklässlern, weil die schon eben ein paar Jahre an der Schule sind, Dritt- oder Viertklässler, ich bin mir gerade sehr Viertklässler, aber die sind schon 3 Jahre an der Schule, und fragt sie, gibt es an deiner Schule einen Erwachsenen oder mehr, denen du wirklich wichtig bist. Und es würde der Hausmeister reichen oder die Erzieherin im Ganztag. Es ist egal. Es muss nicht die Klassenlehrerin oder der Sportlehrer oder sonst wer sein. Und das ist ein guter Indikator dafür, ob Kinder sich völlig fremdbestimmt fühlen und ob sie das Gefühl haben, es ist völlig egal, ob ich komme oder nicht. Ich bin egal. Ich bin nur eine Nummer, die gucken, ob ich da bin, weil das eben gemacht wird, die Überprüfung. Aber an sich ist es völlig egal, ob ich da bin. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Kinder das Gefühl haben. Das Spannende ist jetzt in Deutschland, anders als in Kanada zum Beispiel, wo diese Studie auch gemacht wird, haben die Kinder gar nicht den Anspruch, dass es anders sein sollte. Das heißt, wenn Kinder sagen, ist es egal, ob ich hier bin oder nicht, ist das für sie nicht direkt ein Hinweis darauf, dass die Schule schlecht ist, sondern die meisten Kinder gehen davon aus, dass Schule halt so ist.
Das ist normal, so ist halt Schule.
Das ist so normal, genau. Das ist in Kanada anders. In Kanada sind die Kinder wirklich aus einer ganz anderen Perspektive. Die Schule ist dort für sie so sehr ein selbstbestimmter Raum, also dass sie sozusagen, wenn sie Dinge kritisieren, das ganz anders praktisch machen. Es gibt viele Unterschiede im Übrigen, aber das, was Kinder brauchen, damit sie glücklich sind, damit sie gut lernen können, damit sie sich wohlfühlen, damit sie motiviert sind und so weiter, ist komplett identisch. Muss ich übrigens nochmal kurz betonen, bei aller Superdiversität, das, was die Kids brauchen und möchten und was sie zufrieden macht und glücklich macht, ist identisch. Egal, wo sie herkommen, egal welche Religion, egal wie viele Sprachen sie sprechen. Und das Schulklima, die Bedeutsamkeit, dass ich irgendwie, dass das mein Ort ist und so weiter, das ist einfach, die Daten sprechen eine wirklich nicht gute Sprache. Das ist unter der Voraussetzung, dass heute und in Zukunft noch mehr die Kinder dort ihr ganzes Leben verbringen als Kind, ihre ganze Kindheit verbringen, große Teile davon, dann sind diese Antworten, das ist wirklich nicht in Ordnung. Und das ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist die allererste Maßnahme, eine Maßnahme, die man umsetzen könnte und die kein Geld kostet, die man sofort machen könnte, würde ich sagen, genauso wie man Klassenarbeit schreibt und wie jedes Kind in Deutschland diesen Monat eine Klassenarbeit schreibt, egal wo in Deutschland, passiert das ja, das klappt, muss jedes Kind in Deutschland, egal wie alt, egal an welcher Schule in Deutschland, jedes Halbjahr befragt werden mit einem richtig guten Fragebogen, hat es Ängste auf dem Schulweg, Ängste zurück, Ängste auf dem Pausenhof, Ängste in der Klasse, fühlt es sich wohl, hat es Traurigkeit, Einsamkeit, all das, also wirklich umfassend befragt nach Wohlbefinden, Gesundheit, Selbstwirksamkeit, Zugehörigkeit, Schulatmosphäre, auch nach den Lehrkräften, was die gut und was die schlecht machen aus ihrer Perspektive. Das muss mindestens einmal im Jahr, besser einmal im Halbjahr gemacht werden. Und dann, das ist nämlich auch eine Erfahrung, die Peter Strohmeier äußert, wenn die Lehrkräfte dieses Feedback bekommen, verbessert sich schon was, ohne Fortbildung, ohne
Maßnahmenkatalog.
Euro mehr, gar nichts. Mhm. Genau, weil die meisten Lehrkräfte, besonders an Grundschulen, die fangen an zu weinen, wenn sie die Ergebnisse sehen. Mhm. Weil die Kinder sind ja meistens ihnen wichtig. Es kommt nur nicht an. Man ist so gestresst. Man denkt wahrscheinlich die ganze Nacht darüber nach, was kann ich noch machen für die Kids und so. Ne? Am anderen Tag steht man auf, ist gestresst. Die Kinder merken davon gar nichts. Und das heißt, man kann schon einiges bekommen, wenn, und jetzt kommt's, starke Partizipationsrechte und Beteiligungsmöglichkeiten richtig stark verankert werden ab der ersten Klasse in der Schule. Und ich meine sogar ab der Kita, aber da sind wir noch dabei, das richtig systematisch zu machen. Und das ist etwas, was man unmittelbar umsetzen kann und was wirklich, mir fällt kein negativer Effekt ein, außer dass es am Anfang ruckelig ist natürlich, aber über einen auch nur mittelfristig, schon kurzfristig, würden die positiven Effekte erkennbar sein. Und übrigens, wenn man gemeinsam entscheidet, als Klasse, als Schule, das und das soll gemacht werden, nimmt Vandalismus ab, nimmt Gewalt ab und so weiter und so fort, weil es ist ja mein Ort. Und die Leute, also es hat einfach total viele positive Effekte und es würde dem gleichkommen, was es ist. Es muss ein bisschen das, was früher nur in der Familie stattgefunden hat, ein bisschen in die Institution rein, weil man halt so viel Zeit dort verbringt, darf die Distanz nicht mehr so groß sein. Diese professionelle Distanz, du hast die Rolle des Schülers, ich die Rolle des Lehrers und hier wird nur gelernt und der Rest, der wird zu Hause passiert, zwischendurch werdet ihr ein bisschen betreut und sonst gibt es nur Nachhilfe und Hausaufgaben hier. Sondern wenn man so viel Zeit dort verbringt, muss man Beteiligungsmöglichkeiten bringen, man muss stärkere Wertschätzungsmöglichkeiten bekommen und die Schulen müssen auch Verantwortung dafür übernehmen, dass das Zugehörigkeitsgefühl stark ist. Es darf ja nicht sein, dass wie früher, wenn 10% der Kids keinen Anschluss bekommen an die Gleichaltrigen, keine Freunde haben und so. Früher hat das keinen interessiert in unserer Schulzeit, aber da konnten wir eben 12:30
Wir konnten das kompensieren in den anderen großen 2/3 des Tages, ja, wir sonst wo.
Und das muss sich ändern.
Ja. Und weißt du, was interessant ist, Aladin? Wenn wir deine Ausführungen so die letzten Minuten mal nehmen und das Wort Kinder ersetzen durch Mitarbeitende, et voilà, oder?
Ja.
Es ist, also, und damit will ich nicht so eine schräge Analogie ziehen von wegen Mitarbeitende sind wie Kinder, das meine ich nicht, sondern einfach die Themen bleiben die gleichen, die Phänomene, die Bedürfnisse und das Thema. Also das heißt, an die Selbstwirksamkeit, an psychologische Sicherheit, vor allen Dingen an die Partizipation. Und was ich ganz besonders aus unserem Gespräch jetzt mitnehme, ist der natürliche Diversitätsumgang. Diese Kompetenz, wirklich natürlich, nicht diese etwas Unbeholfene, noch an Krücken entlang tapsende, die brauchen wir als Übergang vielleicht. Da halte ich gerne mal so meine Augen, meine Ohren offen und schau mal genau hin. Vielen herzlichen Dank, dass du mit uns mal dieses Thema hier wirklich in der Stunde besprochen hast. Ich weiß, dass jetzt ganz viele sagen, ich will Lösung. Ihr müsst es jetzt auch mal leider, liebe Hörerinnen und Hörer, aushalten, dass wir mein Thema vertieft haben, mal auf den Tisch des Hauses gepackt haben. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Vielleicht hast du ja irgendwann mal Lust, dann reden wir mal eine Stunde nur über Lösungen, okay?
Das können wir machen. Und in der Zwischenzeit kann man ja das Buch lesen, da stehen ja auch ein paar Lösungen.
Ja, ein paar haben wir ja andiskutiert. Ich danke dir ganz herzlich und weiterhin so viel Erfolg, Wirksamkeit in diesem so wichtigen Feld. Danke dir, lieber Aladin.
Jule, ich danke dir. Bye, bye.
Das war Professor Aladin El-Mafalani hier im Audiosalon bei Good Work. Und ich glaube, ich kann ein paar Stimmen von euch hören, die kritisch anmerken oder vielleicht denken, das war nicht gerade lösungsorientiert, was wir hier diskutiert haben. Und absolut richtig. Es gibt ja diesen schlauen Spruch, er wird Einstein zugeschrieben, der sagt, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, ein wirklich großes, komplexes Thema zu lösen, dann würde ich mich mindestens 55 Minuten mit dem Problem beschäftigen und 5 Minuten mit der Lösung. Also ich habe ihn nochmal eingeladen und ich bin gespannt, ob er auch nochmal Zeit findet, hier zu Good Work zu kommen. Und dann versprochen wird der Fokus da liegen. Heute haben wir erstmal das Thema entfaltet, was es heißt, in Deutschland Kind zu sein, junger Mensch zu sein, mit welchen Perspektiven wir uns da auch auseinandersetzen sollten. Denn heute Kind, morgen Jugendlich, übermorgen mitten in der Arbeitsrealität. Insofern, wir sind allesamt aufgefordert, dorthin zu schauen. Natürlich aus gesellschaftlicher, aus sozialer Verantwortung, aber auch, wenn wir darum ringen, wie denn unsere Arbeitswelt in der Zukunft aussieht. Denn genau die steht vor der Tür. Also in diesem Sinne, ein großes, ein gesellschaftlich mega relevantes und viel zu wenig diskutiertes Thema. Ich hoffe, ihr habt eure Erkenntnisse mitgenommen und auch gemerkt, wie sein Herz, sein forscherisches, aber auch sein menschliches Herz für die Menschen und vor allen Dingen die jungen Menschen schlägt. Also an der Stelle nochmal ein Hinweis, apropos Herz und will ich euch nochmal persönlich auch ansprechen. Im Sinne von Good Work. Hinterlasst gerne ein paar Sterne hier. Ihr wisst schon, das bringt den Podcast noch ein gutes Stück nach vorne. Und darauf sind wir hier alle angewiesen, damit das Format genauso in dieser Qualität, in der Taktung und in der Art und Weise der Gespräche weiter fortgeführt werden kann. Und ich will ja mindestens noch 250 Folgen senden, produzieren und euch zur Verfügung stellen. Bis dahin, gehabt euch wohl, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder, Donnerstag, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.